Hallo, herzlich willkommen. Seelenfutter Folge 15. Wir begrüßen euch an den Endgeräten zu Hause. 4. Juli 2020 und heute haben wir uns richtig was vorgenommen. Susanne Gasowski in Tating, Autorin, Publizistin, und ich bin Friedemann Magor in Husum, Pastor in der Kirchengemeinde da. Und heute geben wir uns nicht mit zu kleinen Themen ab, oder Susanne?
Nein, geben wir nicht. Von verborgenen...
Knaller. Heute Knaller.
Heute der absolute Knaller, genau. Die Überschrift unseres Seelenfutters. Wir haben ja immer versucht und versuchen ja immer so ein bisschen beide Gedichte und die biblischen Zitate, die wir dazu stellen, so ein bisschen mit aufzunehmen in unseren Überschriften. Von verborgener Wahrheit und seltenen Worten. Darüber wollen wir heute sprechen. Wahrheit und Worte. Also eigentlich über das, was wirklich wichtig ist, also unter anderem wirklich wichtig ist im Leben.
Richtig. Seelenfutter, also gibt's richtig guten Stoff heute. Zwei Gedichte, dazu zwei Bibelworte. Und du beginnst und stellst uns die erste Lyrikerin vor und bringst uns auf die Fährte zu dem Gedicht.
Genau. Ich stelle heute ein Gedicht vor von Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann, eine der wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen oder Autorin unseres Jahrhunderts. Eine großartige Frau, geboren am 25. Juni 1926 in Klagenfurt in Österreich. Und ganz jung komponierte sie Musik unter anderem, wollte auch Musikerin werden, begann Gedichte zu schreiben und studierte dann Philosophie, Germanistik und Rechtswissenschaften. Eine Intellektuelle, eine hochkomplexe Frau, die ihr erstes Gedicht 1946 in einer Illustrierte in Kärnten, der Kärntner Illustrierten, veröffentlichte und während ihres Studiums ganz viele schon zeitgenössische Autoren und Autorinnen kennenlernte, unter anderem Paul Celan, mit dem sie auch eine Beziehung hatte. Und Beziehung hatte sie dann tatsächlich auch zu vielen, vielen Schriftstellern, vielen Kritikern und war hochgeliebt und hochgelobt, schrieb Hörspiele, Gedichte und Romane. Und 1953 erhielt sie dann ihren ersten Literaturpreis der Gruppe 47. Was ich gar nicht wusste, sie war auch zum Literaturnobelpreis nominiert. Und sie starb sehr früh mit 47 Jahren. 1973. Ihre Gedichte sind Meisterwerke, würde ich sagen, voller philosophischer Anspielungen, ernsthafte Auseinandersetzungen mit der Nachkriegszeit, historischen Bezügen. Und sie hat einmal selber gesagt, es gehe in ihren Texten um die Erkundung neuer Wahrnehmung, neuem Gefühl und neuem Bewusstseins. Und das führt uns auch gleich zu ihrem Gedicht, das ich gleich vorstellen werde. Ein komplexes Gedicht, das will ich gleich sagen. Wirklich keine leichte Kost, aber wunderschön. Und vielleicht, wenn man es jetzt das erste Mal hört, ohne es zu lesen, ist es möglich, sich erstmal auf den Klang und den Rhythmus einzulassen. Und so ein bisschen, und so das ein oder andere Schlüsselwort für sich zu finden, über das wir dann ja auch danach reden wollen. Was wahr ist, von Ingeborg Bachmann. Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab, als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten. Was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen, in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett. Ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre. Was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett. Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel, kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus. Es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus. Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug, bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht. Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden, Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät. Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen. So trink dein Maß, es singt die bittere Nacht. Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder, wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht. Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Was wahr ist, von Ingeborg Bachmann, und ich gebe zu, Susanne, ich bin jetzt voll von Bildern, also assoziativ, wirklich angereichert durch diese starken, dichten 6 Strophen. Weswegen bringst du uns dieses Gedicht? Was ist dein Anker in den Text?
Es ist natürlich ein Experiment, das war mir schon klar. Ich kenne den Text schon eine Weile und fand ihn immer schon wunderbar, obwohl ich ihn tatsächlich, muss ich zugeben, am Anfang, als ich ihn das erste Mal las, immer nur so strophenweise wahrnahm. Ich finde, die Strophen sind ja durchaus auch sehr unterschiedlich und man hat fast das Gefühl, dass sie an dem Gedicht auch länger gearbeitet hat, dass das nicht in einem Fluss unbedingt entstanden sein muss. Ich weiß nicht wirklich etwas über die Entstehungsgeschichte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine etwas längere Arbeit ist. Und ich finde, dass dieses Gedicht etwas berührt, was durchaus in unser Seelenfutter passt, nämlich so eine Kernbotschaft, ja, von verborgener Wahrheit. Was ist wahr? Was Wahrheit ist? Und erkenne ich sie nicht? Und wenn ich sie nicht erkenne, was macht das mit mir? Und wenn ich erkenne, was wahr ist, was bedeutet das dann? Das hat mich immer schon fasziniert an diesem Gedicht. Und ich glaube, wenn man versucht, sich ein bisschen abschnittweise daran zu machen, dann kann das durchaus auch etwas sein, was wir jetzt hier anreißen, aber was man sich danach vielleicht tatsächlich auch mal selber anschauen mag und an der einen oder anderen Stelle darüber nachdenken. Deswegen habe ich es uns gebracht. Ja. Heute.
Kannst du mir einen Pfad geben? Also mir fällt beim Hören und beim Lesen auf, es gibt sehr tragende Elemente, also was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab, das ist so ein Auferstehungsmotiv da drin, und es gibt was, ich will mal sagen, was Brutales und Gewalttätiges, also es schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus. In diesen verschiedenen Stimmungstönen kann ich mich noch nicht orientieren. Wie findest du dich da durch?
Ja, ich sagte schon, ich habe das tatsächlich so ein bisschen abschnittsweise konsumiert. Und das ist natürlich etwas unfair, weil wir das hier nicht können. Aber wenn man die ersten beiden Strophen nimmt, es sind ja 6 Strophen insgesamt. Und wenn man die ersten beiden nimmt, dann ist es tatsächlich die erste Strophe, die sehr faszinierend ist. Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, drückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, lässt dich sozusagen wirklich sehen. Ja, du bist nicht, das streut dir keine, es macht dir nichts vor. Ja, und es lässt dich auch nicht ruhen, und zwar auch ganz bis zum Schluss nicht. Irgendwann, und das sagt mir die letzte Zeile, was wahr ist, drückt den Stein von deinem Grab. Irgendwann holt dich die Wahrheit ein.
Oder öffnet auch was.
Oder öffnet auch was, genau.
Die Wahrheit öffnet die Augen und öffnet sogar das Grab.
Genau. Und dann kommt die zweite Strophe, was wahr ist, so entsunken und so verwaschen. Ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre, was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett. Das fand ich am Anfang auch schwierig, aber letztendlich, glaube ich, heißt es, was wahr ist, kommt so unmittelbar und dann lässt es so viel, erklärt es dir so viel und lässt dich so viel erkennen, dass die Zeit, die du vielleicht gebraucht hast, um dorthin zu kommen, plötzlich gar nicht mehr erheblich ist. Ja, es ist nicht mehr wichtig, ja. Sondern es ist im Prinzip zeitlos. Ja, es ist nicht schlimm, wie lange du brauchst, um zu der Erkenntnis zu kommen. Ja.
Die Wahrheit hat keine Patina.
Genau. Ja.
Und alles, was sich so verwäscht und und versinkt und im bitteren Sinne alt wird, das wird weggewischt dann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist, das ist stark. Aber es gibt eben auch diese raue und aggressive Seite.
Ja, ja, das absolut. Das fängt ja dann an, finde ich, mit den beiden Strophen, die danach kommen. Die mittleren beiden, vor allen Dingen die dritte. Was war es, zieht der Erde einen Scheitel, es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten schlägt es dich und trinkt dich gänzlich aus. Also das ist rau, aber das zeigt eben auch, dass Wahrheit nicht unbedingt angenehm sein muss. Ja, es gibt eben auch eine durchaus bittere und auch brutale Art der Wahrheit und der kann man sich nicht entziehen. Ja, auch der kann man das ist ja, glaube ich, überhaupt das Oberthema. Du kannst dich der Wahrheit nicht entziehen. Irgendwann kommt sie über dich sozusagen. Irgendwann ist sie da, ja. Und sie kann schön sein, sie kann zumindest Zeit wettmachen. Aber sie kann eben auch sich in dich schlagen und dich gänzlich austragen. Es ist austrinken. Es ist nicht, es muss nicht schön sein. Hm. Sie ist halt sozusagen nicht dazu da, damit es dir gut geht. Ja.
Ja, sie fordert nachher alles. Und am Schluss gibt es irgendwie einen Ausblick aus der Dunkelheit. Magst du da noch einen Blick drauf werfen?
Ja, das ist die letzte Strophe. Ich sagte ja schon, dass sie ganz vielerlei Bezüge hat in ihren Gedichten und ihren Texten. Sie hat Philosophie studiert. Die letzte Strophe: Du haftest in der Welt beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt. Das ist eigentlich eine Allegorie, ein Bezug zum, also aus meiner Sicht zumindest, zum Höhlengleichnis von Platon. Das Höhlengleichnis, eine der philosophischen Grundlagen der Antike. Vielleicht ganz kurz, die Idee ist dahinter, also die Geschichte dieses Gleichnisses ist, Sklaven, Menschen in einer Höhle festgekettet, mit dem Gesicht der Wand zugewandt und nicht dem Ausgang. Der Ausgang liegt hinter ihnen. Durch den Ausgang scheint Licht und die Menschen sehen, wenn sie überhaupt etwas sehen, tatsächlich nur die Schattenumrisse der Welt hinter ihnen im Schein dieses Lichtes. Und da sie in dieser Höhle aufwachsen, halten sie das für die eigentliche Welt und die eigentliche Wahrheit. Und einer von ihnen wird nach oben gebracht ans Licht und hält das eigentlich kaum aus. Und das ist, denke ich, die Quintessenz dessen, was sie sagen will. Ja, Wahrheit ist manchmal schwer auszuhalten und brutal, aber sie ist eben da und sie ist die echte Welt. Und es macht keinen Sinn, in Ketten gelegt, der Wand zugewandt zu bleiben, sondern manchmal muss man sich oder wird man eben auch, ob man es jetzt will oder nicht, dem unbekannten Ausgang und damit dem Licht und der Wahrheit zugeführt.
Mm. Wir hören das Gedicht gleich noch einmal in Gänze. Zuvor möchte ich aber Susanne ein Bibelwort dazu stellen. Und ich glaube, dass die Brücke ahnst du sofort. Ich bin wieder mal im 1. Korintherbrief 13 gelandet. Nicht das erste Mal, dass wir daraus ein Wörtchen für unser Seelenfutter nehmen. Es ist natürlich auch ein wirklich herausragend guter Text. Und da gibt es den einen bedeutsamen, auch allegorischen Vers, Wir sehen jetzt nur undeutlich wie in einem trüben Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und ich glaube, dass das an diesem Platonbild durchaus dran ist. Also es gibt eine Wahrheit, aber wir können sie nicht packen. Wir werden ihrer nie habhaft werden. Wir werden nie possessiv darüber reden. Es ist meine Wahrheit. Ich habe sie und ich halte sie jetzt fest. Sondern sie bleibt immer etwas, wie Paulus hier in dem Korintherbrief sagt, also wie durch einen Spiegel, der ja in der Antike nicht Hochglanz war wie jetzt, sondern ein poliertes Metall oder ein poliertes Glas, in dem man dann wirklich etwas sehen kann, aber es ist nicht eins zu eins. So, das Original, sondern es ist verborgen und verzerrt, aber was ich jetzt nur stückweise erkenne, werde ich dann, und zwar dann heißt in der anderen Welt, heißt in der ganzen Wahrheit, in der Gegenwart Gottes, dann werde ich es sehen, dann werde ich es wissen. Aber jetzt ist es nur bruchstückhaft.
Und ich kann mich dem trotzdem nicht entziehen. Also das ist ja, finde ich ja, das Faszinierende an dem Bachmann-Gedicht. Das stimmt schon, was du sagst, dass die ganze Wahrheit, ja, dass, wer ist schon im Besitz der ganzen Wahrheit? Aber sie ist eben da im Korinther, also im Paulusbrief natürlich in Gott, bei jedem ist sie ja möglicherweise irgendwo anders, aber sie steht da, und das ist, glaube ich, das, was Bachmann meint. Sie steht da und ich kann mich versuchen, ihr zu nähern. Sie ist nicht angenehm, sie ist nicht gefällig. Es ist schwierig und manchmal ist es leichter, im Dunkeln zu verharren. Schlussendlich werde ich sie irgendwann finden.
Vielleicht als Kontrast das Paulus-Wort. Drumherum alle Verse in diesem Kapitel handeln von der Liebe. Es ist das Hohelied der Liebe. Also die Wahrheit, die Paulus vor Augen hat, hat etwas mit der Unbedingten und der ganzen Liebe zu tun. Und die Wahrheit, von der Ingeborg Bachmann spricht, kommt schon auch überein, ja. wie eine Naturgewalt,
ja.
oder wie.
Ja.
So, also das ist eine andere
eine Art von Wahrheit.
Andere Tongebung da drin und ja, vielleicht auch eine andere Lebenssituation, in der sie schreibt und die Wahrheit eben auch erschütternd erlebt hat.
Ja, offensichtlich.
Fällt einem ja einiges zu an. Magst du uns das nochmal
lesen? Ja, gerne. Was wahr ist? Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab. Als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten. Was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen, in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett. Ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre. Was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett. Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel, kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus. Es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus. Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug, bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht. Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden. Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät. Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen. So trink dein Maß. Es sinkt die bittere Nacht. Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder. Wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht. Du haftest in der Welt beschwert von Ketten. Doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Ja, vielen Dank. Wir können ja nur ein bisschen dran.
Dran kratzen, ja. Das ist
kratzen, ja. Und es ist ein Kosmos.
Es ist.
Das lohnt sich sehr. Schaut euch den Text nochmal an und geht ihn durch. Der ist wirklich reich.
Und dann nehmt den auch genau zwischendurch mal in die Hand. Also das ist tatsächlich ein Text, mit dem ich mich auch tatsächlich schon ein paar Jahre beschäftige und mich immer wieder näher und auch mal wieder lasse. Und am Anfang habe ich wenig verstanden und jetzt immer mehr, und es ist wunderbar. Es macht wirklich Spaß. Friedemann, und du hast uns jetzt auch ein Wort mitgebracht, ein Gedicht.
Ja, damit wäre jetzt ja eigentlich schon alles zu einem tollen Text, wenn nicht unsere Idee sagen würde, Seelenfutter braucht zwei Gedichte, die was miteinander zu tun haben, aber doch was Unterschiedliches an Akzent setzen. Und ich habe dazu mitgebracht ein Gedicht von Gottfried Benn. Gottfried Benn, der, möchte ich mal sagen, die Generation vor Ingeborg Bachmann gelebt hat, 1886 in Brandenburg geboren, in Mansfeld, und 1956 in Berlin gestorben. Der war Arzt, der war Dichter und Essayist, in einem Pastorenhaushalt groß geworden, was ja so manchen Geist geprägt hat. Also ich habe, als ich über ihn gelesen habe, manches Mal auch an Nietzsche gedacht, der ja auch als Pastorensohn sich so unglaublich abgearbeitet hat an seinem Vater. Benn schreibt eine ganze Menge über seinen Vater, auch erschütternde Gedichte. Der war ein Patriarch und der war streng im Glauben und der war so eine bisschen wilde sozialdemokratische Seele seiner Zeit, so dass Benn von seinem Vater als einem großen Zeloten geschrieben hat. Ganz eng war mit seiner Mutter verbunden, die ist früh gestorben an Krebs, und da war er schon, als Arzt tätig, und Vater hat ihm verboten, Schmerzmittel zu geben, weil Krankheit und Schmerz von Gott kommt. Also um mal so einen kurzen Blick in einen Beziehungsabgrund zu werfen, die haben sich da verloren. Er hat seinem Vater zuliebe angefangen, Theologie zu studieren, das war es aber nicht, dann hat er auf Philosophie gewechselt, da ist er von der Uni geflogen und dann Medizin studiert. Die Eltern hatten kein Geld, deswegen ist er Arzt beim Militär geworden. Und so in den Ersten Weltkrieg reingeraten, also nicht so ein glühender Nationalist, aber da tapfer mitmarschiert, und hat in der Zeit seine ersten Gedichte veröffentlicht. Übrigens war er da Unterarzt in der Charité. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort Unterarzt gehört. Ich kenne ja Oberärzte, und die unterscheiden sich von Assistenzärzten, aber es gab auch mal Unterärzte. Gut, und also seine lyrische Arbeit ist geprägt von so einem ganz markanten Expressionismus, einem Reiben an Worten, einem Reiben am Ausdruck. Und wenn man auf sein Leben schaut, das muss ich einfach nochmal sagen, da gibt es dann abgründige Zeiten. Vor dem Dritten Reich ist er Sympathisant zum italienischen Faschismus gewesen und dann 33 glühend mitmarschiert. Er war Vorsitzender der Preußischen Akademie der Künste als Nachfolger von Heinrich Mann, also hat sozusagen ihn beerbt und abgeräumt, und in den ersten Jahren sich sehr treu zum Führer gestellt und dann angefangen, nach dem Röhmputsch 34 sich zu distanzieren. Ihm wurde es auch nicht leicht gemacht, ihm wurde eine jüdische Herkunft unterstellt, und seine jüdischen Arztkollegen bekamen Berufsverbot, und da begann er sich innerlich zu distanzieren. Ab 38 hat er Schreibverbot, war Soldat im Zweiten Weltkrieg, hat nach der Katastrophe und der Befreiung vom Dritten Reich sich sehr klargestellt, auch zu seinem Irrtum, und sich gedreht, hat ab 48 wieder schreiben dürfen und dann einen unglaublichen Aufstieg gehabt. 51 den Büchnerpreis bekommen, das ist eigentlich so der Höhepunkt seiner Karriere. 2 Jahre also groß ausgezeichnet vor Ingeborg Bachmann. Das müssen wir mal recherchieren, Susanne, wie die miteinander gestanden sind und Also das ist eine interessante Biografie, weil sie so gebrochen ist, so offenkundig und tief gebrochen und aber auch klug sozusagen mit seinem politischen Scheitern gearbeitet. Und aus dem Jahr 1941 kommt das Gedicht Ein Wort, das ich jetzt lesen will und euch vorstellen. 41, also in der Zeit, wo er sich innerlich und äußerlich weit vom Nationalsozialismus entfernt hat und in seiner expressiven Art schreibt. Ein Wort. Ein Wort, ein Satz aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphäre schweigen und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich.
Ja, wie zart das anmutet nach Ingeborg Bachmann. Wie schön. Was bedeutet das für dich? Wieso hast du das zu Bachmann gestellt?
Ja, ich bin fasziniert von diesem Bogen. Das ist ja so ein zweistrophiges Gedicht, das beschreibt, welche Kraft im Wort ist. Das ist die Wahrheit im Wort ist nicht statisch, die ist nicht besitzbar, sondern die verglüht wie so ein Komet. Also sie steigt kometenhaft auf. So nach diesem alten antiken Wort, durch das Raue zu den Sternen per Aspera ad Astra, das, wie ein Feuerwerk geht es ab und verglimmt und verglüht und stürzt ins Dunkel in so ein existenzialistisches Bild. Ich bin auf mich geworfen, in die Einsamkeit geworfen, im leeren Raum um Welt und ich. Das Ich ist bei Gottfried Benn ein ganz stark besetztes Wort. Er ist auch Psychiater gewesen als Arzt, also in vielen in Berufsbereichen und hat sich mit Psychoanalyse und mit Freud beschäftigt. Das ist die Kraft des Wortes und seine Begrenztheit in diesem ganz kompakten Text. Mhm. Ja, finde ich echt faszinierend.
Ja, das ist auch, das ist ihm wirklich unglaublich gut gelungen. Ein Satz, ein Wort, ein Satz aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Das ist wirklich sehr schön. Das ist tatsächlich dieser Bogen, man sieht es förmlich, wie das Wort aufsteigt. Sozusagen du plötzlich wie mit dem Schlaglicht, ja, als wenn so ein Feuerwerk das Leben und den Sinn plötzlich erhält. Und du denkst, genau so muss es sein, und dann verglimmt es wieder und du stehst wieder da und um dich nur.
Du kannst
dunkel.
Es nicht halten.
Ja, ja, du kannst es nicht halten.
Das ist, finde ich, etwas, was zu dem Bachmann-Text passt. Du kannst es nicht festhalten. Es wird nicht zu deinem Besitz. Das ist ja eigentlich der Wunsch, dieser humanistische Traum. Also ich erarbeite mir das und dann hab ich es und dann bin ich am Ziel und in der Heimat.
Ja, ja, du kannst es, genau, du kannst es nicht festhalten, du kannst es aber auch nicht erzwingen. Ja, das ist etwas, was passiert. Also genauso wie dieses Feuerwerk, das plötzlich kommt, das hat er ja nicht unbedingt angezündet. Und genauso wie die Wahrheit, die einfach da ist und die ihr Eigenleben führt. Ja, die du nicht erzwingen kannst, die du auch dann tatsächlich nicht verbiegen kannst oder dir gefällig machen kannst. Ja, und das ist das Schöne an den beiden Texten. Es ist, beide machen es dir nicht einfach, ja. Also und beide lassen dich auch, zurück und die eine im Dunkeln, dem unbekannten Ausgang zugewandt und der andere ebenfalls im Dunkeln, im leeren Raum.
Im leeren Raum.
Um Welt und sich selbst.
Ganz genau.
Mhm. Genau.
Ja. Also insofern, das ist schon ein anspruchsvolles Futter, aber es hat diese Offenheit und das finde ich gedanklich sehr ehrlich und vom Gefühl auch einfach sehr sehr am Leben dran und sehr an der Wahrheit dran. Und es wird uns nicht einfach gemacht, weil das ist übrigens auch im Leben so.
Das weiß ich irgendwann.
Nicht alles so geschenkt vorgelegt wird. Mhm. Du hast ein Bibelwort dazu gefunden? Erzähl.
Ja, ich habe natürlich ein bisschen gesucht und ich fühlte mich nicht ganz in der Lage, so beides abzudecken und habe dann etwas gefunden, das zumindest diese, dass es einem halt nicht so ganz einfach gemacht wird, gefunden. Also dieses Gefühl, das ich dabei hatte oder das auch vielleicht Gottfried Benn hatte zum Schluss, dann steht er da mit der Welt und sich allein im leeren Raum. Ich habe im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 den Vers 14 und da auch tatsächlich nur einen Teil genommen, der mir das aber ganz schön zusammenfasst. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Es ist so ein bisschen das Leben kann tatsächlich / auch die Wahrheit sein. Ja, das Tor, das dahin führt, wo wahres Leben ist, das ist klein. Und da muss man gut hinschauen. Und zwischendurch steht man auch ganz schön alleine da. Und man muss suchen. Es ist nicht leicht zu finden und manche rennen auch dran vorbei. Das ist, glaube ich, in der Wahrheit.
Ja, ist ein ganz schön exklusiver Gedanke, ne? Mhm. Also, schmaler Weg, enge Auswahl, nur ein paar kommen dahin, also ruft schon in die Aufmerksamkeit, Achtsamkeit.
Ja, absolut. Ja, was für ein Seelenfutter dieses Mal, mit zwei wirklich grandiosen Texten und viel Futter zum Nachdenken, glaube ich.
Genau, ich lese uns nochmal Gottfried Benn zum Schluss. Mhm. Ein Wort, ein Satz aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel. Ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich.
Ja, vielen Dank dafür.
Das war
unser Seelenfutter-Folge 15.
Susanne, heute mit ein bisschen Überlänge, weil es so tolle und gewichtige Texte sind, da haben wir uns einen Moment mehr Zeit genommen. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Hallo, ist noch jemand da? Ich hoffe, ihr hört noch zu und lasst euch einladen zum nächsten Mal, zum 16. Seelenfutter in einer Woche. Und wie immer, Susanne, freuen wir uns natürlich über Futter von außerhalb.
Genau, unbedingt. Schickt uns, was euch beschäftigt, auch gerne nochmal, vielleicht auch was euch zu diesen Texten beschäftigt. Wir freuen uns und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.